Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode gucken wir uns, wie auch schon in der Vergangenheit, mehrere Artikel an zum Thema der Ernährung, wo Studienergebnisse meistens etwas zu kurz behandelt werden. Und das wollen wir heute ins richtige Licht rücken. Und zwar gucken wir uns heute drei Artikel an. Ich werde jetzt im Eingang kurz die Überschriften erläutern, damit man weiß, worum es geht. Wir werden dann natürlich in der Videobeschreibung die Zeitstempel verlinken, dass man weiß, wann im Podcast was besprochen wird. Der erste Artikel stammt von der Deutschen Apothekerzeitung und behandelt ein Molekül namens Nu5GC, das potenziell gesundheitlich abträglich sein soll, laut Studienergebnissen, und das primär in Rindfleisch und in Schweinefleisch vorkommt. Als zweites gucken wir uns dann einen Artikel zu Energy Drinks als Risikofaktor für Darmkrebs bei jungen Menschen an. Und als dritten Artikel bzw. als dritten und vierten Artikel gucken wir uns zwei Artikel zum Thema der im letzten Podcast bereits angekündigten Zwillingsstudie an, die eine vegane Ernährung mit einer mischköstlichen Ernährung verglichen hat. Wir starten also mit dem ersten Artikel aus der Deutschen Apothekerzeitung zu dem Molekül namens Nu5GC. Nico wird dann gleich noch erklären, was das genau ist, weil das werden die meisten Personen wahrscheinlich nicht kennen. Und der Titel von dem Artikel lautet Zuckerablagerungen, schädliche Immunreaktionen durch Fleischverzehr. Ich werde jetzt im Nachgang wieder kurz etwas aus dem Artikel vorlesen, damit man ein bisschen einen Zusammenhang hat, bevor Nico dann darauf eingeht, ich Rückfragen stellen werde und wir uns das Ganze im Detail angucken. In dem Artikel wird geschrieben: Wissenschaftler der Universität von Kalifornien behaupten, dass der Verzehr von rotem Fleisch bedenklich sei, da ein gefährliches Molekül im Gewebe angelagert werde. Das Molekül könne möglicherweise eine schädliche Immunreaktion auslösen und somit zu Herzerkrankungen und Krebs führen. Bei dem von den Wissenschaftlern in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences beschriebenen Molekül handelt es sich um den Zuckerabkömmling Nu5GC. Nu5GC wird vom Menschen nicht synthetisiert. Das Gen zur Herstellung dieser sogenannten Sialinsäure ist irgendwann im Laufe der Menschheitsgeschichte verloren gegangen. Tiere bis hinauf zu den Menschenaffen aber besitzen es noch. Besonders reichlich kommt Nu5GC in Rindern und Schweinen vor. Und genau aus dieser Quelle wird es vom Menschen mit der Nahrung aufgenommen. Dies zeigten verschiedene Tests, die Mitglieder des Teams von der Universität Kalifornien im Selbstversuch durchführten. Die freiwilligen Testpersonen tranken eine aus Schweinefleisch hergestellte Nu5GC-Lösung. 2 Tage nach der Aufnahme konnte eine 2- bis 3-fache Erhöhung der Nu5GC-Werte nachgewiesen werden. Nach 4 bis 8 Tagen hatten die Werte fast wieder ihren Ausgangspunkt erreicht. Der überwiegende Teil des Zuckers konnte also vom Körper beseitigt werden, ein kleiner Prozentsatz wird jedoch in die körpereigene Glyko- und Lipoproteine eingebaut und bleibt somit im Körper. Das wäre an und für sich nicht schlimm, jedoch erkennt das Immunsystem das eingebaute Nu5GC laut den Studienergebnissen als Eindringling und bildet Antikörper dagegen. Welche Auswirkungen dies hat, ist noch Spekulation. Wahrscheinlich hat das Molekül keine direkte, giftige Wirkung auf den Körper. Ebenfalls denkbar ist, dass der Mensch bereits eine gewisse Toleranz aufgebaut hat. Dennoch sind laut den Studiendurchführenden die stetige Anreicherung des Zuckers und die darauf folgende Antikörperbildung bedenklich, da diese möglicherweise über die Jahre hinweg gesehen eine Rolle bei der Entstehung von gefährlichen Krankheiten spielen könnte. Ergänzend zu diesem Artikel, Nico, hast du mir ja auch noch von der Webseite namens carnitaria.de einen kleinen Ausschnitt geschickt, den ich jetzt zusätzlich noch vorlesen möchte, um zu zeigen, wie Leute, die ja, sich Carnivore ernähren und eventuell hier, ich mag jetzt mal sagen, ideologisch vielleicht ein bisschen verhaftet sind, solche Studien ins Licht setzen. Auf dieser Webseite steht: Die Wissenschaft sucht nach Mechanismen, die die angeblich krebserregende Wirkung von rotem Fleisch begründen könnten. Eine relativ neue Idee beruht auf dem Molekül Nu5GC, einer Sialinsäure. Wir Menschen zählen zu den wenigen Säugetieren, die die Fähigkeit vor 2 bis 3 Millionen Jahren verloren haben, dieses Molekül aus Nu5-AC herzustellen. Wir bilden sogar Antikörper gegen Nu5-GC, wenn wir es konsumieren. Es findet sich hauptsächlich in rotem Fleisch und Milchprodukten. Man kann mit gesundem Menschenverstand die Theorie von der Gefährlichkeit des Moleküls Nu5-GC ebenfalls ad acta legen. Denn erstens, unsere Vorfahren haben in der Eiszeit hauptsächlich von rotem Fleisch gelebt. Wäre es für sie schädlich gewesen, hätten wir uns sicher nicht so gut entwickelt. Zweitens, es gibt noch weitere Säugetiere, die kein Nu5-GC bilden können. Dazu gehören das Frettchen, der Dachs, das Wiesel und der Marder. Sie alle essen in der freien Natur rotes Fleisch, entwickeln aber keine Krebserkrankungen. Möchtest du zuerst auf den Artikel eingehen oder zu Beginn mal den Absatz von canitaria.de ins Verhältnis setzen oder vielleicht, das würde ich präferieren, mal kurz erklären, was genau Nu5-GC denn überhaupt ist?
Ja, lass uns gerne zu Beginn darüber sprechen, was Nu5-GC ist. Es ist eine Art der Sialinsäure. Was das ist, können wir später noch besprechen, ist aber auch gar nicht so relevant. Was für uns relevant ist, ist zu wissen, dass es als Bestandteil von Glykoproteinen der Zellkommunikation dient und entsprechend auf der Zelloberfläche, also auf der Zellmembran verankert, verbaut wird. Darüber sprechen wir auch noch, weil das ist relevant. Und wichtig für uns zu wissen ist, dass es unterschiedliche Arten von Sialinsäure-Typen gibt. Vor allem 4, die relevant sind. 3 davon kann der Mensch selbst bilden. Und der 4. Typ, über den wir heute sprechen, das Nu5-GC, dieses kann der Mensch aber nicht bilden. Und auch darüber sprechen wir noch später. Es ist davon auszugehen, anhand von Untersuchungen, die wir uns noch angucken, dass wenn diese Art der Sialinsäure, dieses Nu5-GC, in relevanter Menge auf regelmäßiger Basis von außen über die Nahrung zugeführt wird, als Fremdstoff vom Körper erkannt wird, weil der menschliche Körper es eben nicht selber produzieren kann. Dadurch, dass es aber in unter anderem die Zellmembrane verankert, verbaut wird, im Körper angereichert wird und sich darauf dann Immunreaktionen bilden können. Das gerne später auch noch ein bisschen mehr im Detail, um es zu verstehen, aber weil du eben gefragt hast, was es ist. Es ist eine relativ komplexe Substanz, über die wir auch vieles noch nicht wissen. Aber was für uns, glaube ich, wichtig ist, zentral einmal zu wissen, ist, es ist ein Stoff, den der menschliche Körper im Gegensatz zu vielen anderen Lebewesen nicht selber bilden kann. Du hast das im Artikel ja auch erwähnt, vor ca. 2,5, 3 Millionen Jahren hat der Mensch die Fähigkeit verloren, diese Sialinsäure, diesen Sialinsäure-Typus Nu5-GC zu bilden. Und entsprechend ist die Hypothese, die wir heute besprechen werden, dass eine regelmäßige hohe Zufuhr von Nu5-GC über die Nahrung, und das ist vor allem im menschlichen Kontext der Verzehr von Rindfleisch mit großem Abstand, Milchprodukte von Wiederkäuern auch zum gewissen Teil, vor allem Kuhmilch, aber auch Schweinefleisch. Das heißt, in Geflügel und in Fisch und anderen Fleischarten finden wir wenig bis gar keine relevante Menge von Nu5-GC. Und das einmal vorweggenommen, bevor wir dann weiter über das Thema sprechen, würde ich sehr gerne aufgreifen, was auf dem Carnitaria-Blog dazu geschrieben wurde. Weil mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich sehr streng auf die vegane Bewegung gucke und dort Biases aufgreife und zeige, warum dort oft im Kontext der pflanzlichen Ernährung und in der veganen Ideologie Sachverhalte unkorrekt besprochen werden. Mir ist aber natürlich vollkommen klar, dass das auf der anderen Seite, quasi am anderen Ende des Spektrums, in der Carnivoren, in der Paleo-Bewegung etc. auch gemacht wird. Und das ist ein exzellentes Beispiel dafür, deswegen habe ich dir den Paragraphen aus dem Blog auch geschickt. Weil letztendlich merkt man, es wird ja schon gesagt, wenn man mit gesundem Menschenverstand darauf blickt, dann ist es ja ganz klar, dass das kein Problem sein kann. Und wann immer jemand mit gesundem Menschenverstand kommt, sollte man schon sehr zögerlich werden, denn für jemanden, der sehr wenig über die Welt weiß, ist es auch gesunder Menschenverstand, dass die Erde flach und nicht rund ist, weil sonst würde man ja runterfallen, weißt du? Und wenn man sehr wenig über Ernährungswissenschaft weiß und auch sehr wenig über Anthropologie, Evolutionsbiologie und auch wie sich im Laufe der Evolution der menschliche Stoffwechsel verändert hat und wie die Ernährung des Menschen wirklich genau ausgesehen hat etc., dann kommt man sehr leicht mit so Menschenverstand um die Ecke und redet aber ehrlicherweise relativ Stummsinn. Und genau das ist hier auch passiert, weil die zwei Hypothesen, die ja gebracht wurden von dem Blog, war zum einen, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen, vor allem auch rotes Fleisch in großen Mengen, und wenn uns das so geschadet hätte, dann wären wir ja heute nicht, wo wir stehen würden. Und in dieser Argumentation sind zwei große Trugschlüsse enthalten. Zum einen, die menschliche Evolution selektiert nicht primär für lange Gesundheit, sondern primär für Reproduktionsfähigkeit, und vor allem, wenn wir jetzt im Kontext von Nu5-GC über eine erhöhtes Risiko für das Auftreten von gewissen Krebserkrankungen sprechen oder vielleicht auch von gewissen kardiovaskulären Erkrankungen, dann sind das ja Erkrankungstypen, die Menschen nicht umbringen, bevor sie in die Geschlechtsreife kommen, sondern in der zweiten Lebenshälfte. Das heißt, wenn es wirklich ein Problem sein sollte, und darüber sprechen wir noch, dass eine hohe Zufuhr an NU5GC das Risiko für gewisse Krebserkrankungen und kardiovaskuläre Erkrankungen erhöht, dann würde das auf die Entwicklung des Menschen, auf die Evolution, auf das Fortbestehen des Menschen ja keinen Einfluss haben, weil Menschen im Laufe ihres Kindesalters, im Jugendalter und im frühen Erwachsenenalter durchaus große Mengen zuführen könnten, ohne dass sie akut davon Schaden tragen würden. Sie können sich fortpflanzen und was dann in ihrer zweiten Lebensphase mit ihrer Gesundheit passiert, hat dann ja keinen merklichen Einfluss mehr auf das weitere Entwickeln und das Vorankommen der menschlichen Spezies. Das ist ein wichtiger Faktor. Der zweite wichtige Faktor ist, dass rotes Fleisch nicht rotes Fleisch ist. Also, dass nicht jede Art von rotem Fleisch ident ist. Zum Beispiel, wenn wir an gewisses Wildfleisch denken oder auch an Kängurufleisch und weiteres, dann ist das auch rotes Fleisch, aber die Menge an NU5GC darin ist sehr gering. Modernes Fleisch, in Anführungszeichen, das heißt, jenes Fleisch, wie wir es heute von Rindern essen, ist reich an NU5GC. Das trifft aber eben nicht auf jede Art von rotem Fleisch zu. Und unsere Vorfahren haben während der Altsteinzeit keine Rinder gegessen, wie wir sie heute essen. Und jene Tiere, die sie erlegt haben, waren nicht so reich an NU5GC, wie es unsere heutigen sind. Und es gab insgesamt natürlich auch mehr Variation im Speiseplan und im Fleischangebot. Und die Hypothese ist auch gar nicht von diesen Publikationen, dass jede Menge von rotem Fleisch immer ein Problem ist, sondern es ist vor allem die Hypothese, dass ein sehr regelmäßig stattfindender, sehr hoher Verzehr ein Problem ist. Und es geht aber hier vor allem eben um modernes Fleisch, Rindfleisch vor allem, aber auch das Schweinefleisch mit einem deutlich geringeren Anteil, aber immer noch einem relevanten Anteil. Und das Gleiche trifft eben auch auf den zweiten Punkt zu, dass es auch andere Lebewesen gibt, die keine NU5GC-Produzenten sind und ebenfalls Fleischfresser sind und zum Teil auch relevante Mengen an rotem Fleisch essen. Zum einen wäre mir neu, dass wir hier so kleinteilige Untersuchungen hätten, die jetzt wirklich genau untersucht hätten, ob jetzt die von ihr genannten Tiere, also erstens, wie hoch deren Aufnahme von NU5GC wirklich ist, das heißt, welche anderen Tiere fressen die, wie hoch ist der Anteil an NU5GC in deren Gewebe und wie akkumuliert sich das dann im Gewebe dieser fleischfressenden Tiere und welche Auswirkungen hat das auf deren Gesundheit. Aber es wäre auch hier nicht unplausibel, dass jene Tiere, die fressen, ebenfalls vielleicht rotes Fleisch haben, aber keine so hohen Konzentrationen an NU5GC. Was summa summarum, nicht jedes rote Fleisch ist reich an NU5GC, nicht jeder Organismus, auch wenn er kein NU5GC-Producer ist, geht mit diesen Stoffen gleich um, akkumuliert sie im selben Maße und entsprechend sind auch die Auswirkungen nicht in jedem Organismus dieselben. Das vielleicht wichtig vorab zu besprechen. Im Kontext der Publikation vielleicht auch noch ein bisschen eine allgemeinere Einführung, weil in der Apothekerzeitung aus meiner Sicht das Thema noch nicht so ganz verständlich rüberkommt, was die Idee dahinter ist. Ich habe schon am Anfang kurz gesagt, NU5GC ist, dadurch, dass der menschliche Körper diese Substanz nicht produziert oder nicht mehr produziert, für uns quasi eine Fremdsubstanz, die ähnlich wie andere Fremdsubstanzen, die in den Körper kommen, als fremd erkannt werden. Und was passiert dann? Man weiß es, es passiert eine Antikörperbildung, ähnlich wie zum Beispiel ein Viren oder so in unseren Körper eintreten. Und das sehen wir übrigens auch, wenn wir Antikörpermessungen für NU5GC vornehmen, dann sehen wir, dass alle Menschen, die schon mal Fleisch gegessen haben in relevanter Menge im Laufe ihres Lebens, so eine Antikörperbildung haben, weil eben Menschen meistens, zumindest der große Teil der Menschheit, schon relativ früh mit NU5GC-haltigem Fleisch in Berührung kommt. Und wenn das der Fall ist, dann folgt, was man kennt, wenn quasi Eindringlinge, Fremdkörper in den menschlichen Körper eintreten. Es werden Antikörper gebildet und diese Antikörper binden an das Antigen. Das ist in diesem Fall eben das NU5GC. Und es setzt eine Kaskade, eine Immunreaktion in Gange. Und was wir bei diesen Immunreaktionen haben, sind niederschwellige Entzündungsprozesse, die Teil dieser Immunreaktion sind. Und das ist kein Problem, wenn es sich um temporär stattfindende Eindringlinge, wie zum Beispiel Viren handelt, die ja nicht immer wieder aufs Neue zu unserem Körper kommen. Aber wenn wir eben davon ausgehen, dass auch Substanzen aus unserer Nahrung, wie das NU5GC, solche Low-Grade-Inflammation-Prozesse triggern, und wir das immer wieder regelmäßig über längere Zeiträume hinweg zu uns nehmen und auch natürlich andere Risikofaktoren mit reinkommen, dann ist das schon eine plausible Theorie, warum höhere Mengen an dieser Art von Fleisch, vor allem vielleicht bei gewissen sensiblen Individuen, auf Dauer zu diesem Thema der Silent Inflammation, also der niedrigschwelligen Inflammation beitragen kann zumindest. Wir wissen, dass eine permanent hyperglykämische Ernährung damit beiträgt. Die meisten Menschen essen sowohl sehr viel NU5GC als auch sehr viel Hochglykämisches. Vielleicht mag sich das auch ein Stück weiter noch potenzieren. Das heißt, wie schwerwiegend es jetzt sozusagen isoliert betrachtet für den Menschen ist, kann man natürlich nicht sagen. Aber es ist aus meiner Sicht schon plausibel, dass es ein Thema ist. Und warum wir auch glauben, dass es plausibel ist und dass es eben auch das Krebsentstehen negativ beeinflussen kann, ist, weil das Ganze auch im Tiermodell rekonstruiert wurde. Und natürlich, der menschliche Körper unterscheidet sich in vielen Facetten von zum Beispiel jetzt einem Nagetier. Aber wir sehen beispielsweise, dass wenn Mäuse, die NU5GC-Bilder sind, genetisch so verändert werden, dass sie kein NU5GC mehr produzieren und man ihnen dann höhere Mengen von NU5GC-haltigen Nahrungsmitteln zuführt, dann sieht man bei jenen Mäusen, die eine höhere im Vergleich zu einer geringeren Zufuhr dieses Stoffes haben, eine höhere Auftrittsrate von Leberkrebs. Und nachdem es hier auch erneut eine biochemische Plausibilität dafür gibt, warum das der Fall sein könnte, sind das schon einige wichtige Puzzlestücke, die es zumindest plausibel machen würden, dass man sich diesem Thema widmen sollte. Mhm.
Es gibt ja bei anderen Stoffen, die in Fleisch oder genauer gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, in gebratenem Fleisch entstehen im Zuge des Kochprozesses, ja auch Dinge, die man machen kann, um die Auswirkungen von diesen Stoffen auf den menschlichen Körper zu minimieren, also die negativen Auswirkungen, beispielsweise die Kombination mit Brokkoli, also mit Kreuzblütlern. Weißt du, ob das hier auch der Fall ist, ob das auch etwas ist, wie man diesen potenziell gesundheitlich negativen Stoff aus rotem Fleisch im Zuge einer Mahlzeit mit eben Gemüse kompensieren kann? Oder sind dir da keine Daten bekannt?
Das ist eine total interessante Frage. Mir ist dazu nichts bekannt. Das heißt nicht, dass es nicht erforscht wurde, weil das ist ein großes Thema, wo es A, noch viele offene Fragen gibt, mittlerweile aber auch viele Publikationen und ich vor allem in diesen kleinteiligeren Fragen noch nicht im Detail drin bin. Aber ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, in diesem Kontext wäre auch das gar nicht zwingend notwendig, weil, und jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wir finden ja den Umstand, dass sich NU5GC vor allem in den Epithelzellen, in den Oberflächenzellen der Zellmembran anlagert. Und das Gute an diesen Zellen ist, dass die alle paar Tage erneuert werden. Soll heißen, es ist eben vor allem der regelmäßige hohe Verzehr dieser NU5GC-haltigen Fleischprodukte, die das Problem sind, wenn die Menge zum Beispiel jetzt auf ein, zweimal die Woche reduziert wird, wenn man sich in einer Mischkost bewegt und man an anderen Tagen andere, weniger NU5GC-haltige Fleischprodukte isst, dann sollte alleine die Tatsache, dass sich diese Zellen eh regelmäßig erneuern, schon ausreichen, dass diese Immunreaktion, die stattfindet, nicht eine Überhand nimmt. Und im Umkehrschluss könnte man sogar die Hypothese aufstellen, und das ist auch in manchen Publikationen der Fall, dass in sehr geringem Maße diese Immunreaktion vielleicht auch sogar positive Effekte mit sich bringt. Also wie so oft natürlich ist nicht jede Immunreaktion immer schlecht, aber wenn es eben zu dauernd anhaltenden Low-Grade Inflammation, also zu schwachen Entzündungsprozessen führt, dann in vielen Fällen schon. Aber es muss eben nicht heißen, dass es das immer tut. Das heißt, wenn man jetzt im Rahmen einer Mischkost dem Körper einfach die Möglichkeit gibt, sich von diesen niedrigen inflammatorischen Prozessen zu erholen und nicht ständig rotes Fleisch isst, dann sehe ich hier schon mal deutlich weniger auch ein Problem. Aber wie du richtig sagst, vielleicht gibt es auch Substanzen, die hier zusätzlich einen positiven Effekt spielen könnten, sodass auch etwas höhere Mengen an NU5GC-haltigen Lebensmitteln kein Problem sein sollten. Grundsätzlich würde ich vielleicht noch eine Sache ergänzen, weil es wurde ja eben von der Carnitarian so abgetan, dass es gar kein Problem wäre und ich würde dem wirklich entschieden widersprechen. Es gibt hier noch definitiv viele, viele offene Fragen und daher kann man noch nicht sagen, es ist definitiv ein Problem, aber aus meiner Sicht ist die Datenlage schon schwerwiegend genug, dass man sich zumindest Gedanken dazu machen sollte. Mehrere Linien an Beweisführung spielen eine Rolle. Vielleicht einen Schritt nochmal kurz zurück, dass man mir oder unserer Ausführung folgen kann. Wir haben etabliert, der menschliche Körper kann NU5GC nicht selbst bilden. Wir führen diesen Stoff aber über die Nahrung zu. Das NU5GC lagert sich unter anderem in Epithelzellen an und entsprechend auch in unseren Blutgefäßen. Und auch das ist vermutlich eine der Hinweise, warum es bei den kardiovaskulären Erkrankungen neben den Krebserkrankungen eine Rolle spielt. Und aufgrund dieser Anreicherung, dieser Fremdsubstanz, findet eine Art Autoimmunreaktion gegen sich selbst statt. Also es ist etwas Vergleichbares, was wir auch bei Autoimmunerkrankungen finden, nur mit dem Unterschied, dass die Substanz nicht ursprünglich vom menschlichen Körper gebildet wird, sondern von außen hinzugeführt wird, sich dann aber im körpereigenen Gewebe anreichert. Das heißt, das ist eine Art Autoimmunreaktion, aber nicht dieselbe Kategorie. Und man findet zum Beispiel NU5GC erhöht im Endothel, also in den Endothelzellen von Personen, die schwere ausgeprägte Atherosklerose haben. Das ist eine Linie an Beweisführung, die nahelegt, dass NU5GC vielleicht wirklich ursächlich auch an der Entstehung von Atherosklerose beteiligt sein kann. Es wurde bei gewissen Tumorerkrankungen, also in gewissen Tumoren, eine erhöhte Konzentration an NU5GC entdeckt. Auch das muss nicht heißen, dass es ursächlich an Entstehung beiträgt, aber es ist erneut eine Linie der Beweisführung. Und wir sehen in Zellkulturstudien, dass NU5GC das Tumorwachstum begünstigen kann. Erneut legt auch das nahe, dass es hier vielleicht ursächlich mitwirken kann. Und dann gibt es auch noch eine Publikation, die den Einfluss von NU5GC auf die Funktion von Immunzellen des Nervensystems untersucht hat und nahelegte, dass sie die Entstehung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems begünstigen könnte. Und da sehe ich auch einen Link in dem Sachverhalt, dass wir sehen, dass NU5GC in anderen Publikationen auch an der Entstehung von MS, von Multipler Sklerose beteiligt ist und wir die einzigen Primaten sind, die an MS erkranken und wir gleichzeitig auch die einzigen Primaten sind, die keine NU5GC-Bilder sind. Also da schwirren sehr viele Hypothesen im Raum und aus meiner Sicht ist da zu viel an potenziellen Gefahren, die damit einhergehen, dass man das einfach ignorieren kann, nur wenn man halt selber sich Carnivore ernährt und gerne einfach unbedacht sehr viel rotes Fleisch essen möchte. Wie du sagst, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, gewisse Substanzen zuzuführen, die das reduzieren oder man reduziert einfach den Gehalt an rotem Fleisch einfach im Laufe des Wochenverlaufs oder man nimmt rotes Fleisch, das weniger reich an NU5GC ist. Gibt da mehrere Möglichkeiten, aber das ist tatsächlich eine der Schlagzeilen, wo ich wirklich eine ernsthafte Gefahr auch dahinter sehe. Viele von den Schlagzeilen, die wir in letzter Zeit ja gelesen haben, wo es heißt, Xylit ist ein Problem, Erythrit ist ein Problem, da habe ich eher eine fälschliche Panikmache dahinter gesehen. Hier im Gegenteil würde ich sogar fast sagen, die Berichterstattung aus der Apothekerzeitung ist jetzt ja auch keine ganz brandaktuelle. Es wurde danach auch gar nicht mal so viel in den Medien zu berichtet, obwohl in den letzten Jahren noch viele Publikationen dazu rauskamen. Aber hier sehe ich tatsächlich sogar fast ein Underreporting an Gefahrenpotenzial zu diesem Thema. Vor allem in den letzten Jahren, wo da sehr wenig in den populären Medien dazu publiziert wurde. Vielleicht auch, weil das Thema einfach ein bisschen zu komplex auch scheint.
Habe ich es richtig verstanden, dass jetzt, um aus dem Ganzen auch etwas für den Alltag, sage ich jetzt mal, mitnehmen zu können, die Empfehlung lautet, dass man einfach guckt, dass man die Frequenz, was den Fleischverzehr von rotem Fleisch betrifft, nicht allzu hoch hält, sondern guckt, dass man das auf maximal 1 bis 2 Mal die Woche reduziert, damit sich eben die Zellen erholen können und sich das nicht langfristig akkumuliert.
Genau, also wenn wir über ernährungswissenschaftliche Themen sprechen, natürlich der Disclaimer, die ethische Debatte darüber, ob jetzt Fleischverzehr gerechtfertigt ist oder nicht, hat jetzt in der Debatte nichts verloren, von daher das hat das einmal außen vor gelassen, aber rein in Bezug auf die ernährungsphysiologische Komponente würde ich genau das sagen. Ein moderater Verzehr von rotem Fleisch ist aufgrund der Nährstoffdichte von jeglichem rotem Fleisch potenziell eher etwas gesundheitlich Zuträgliches. Und es steht auch im Raum, dass vielleicht diese Immunreaktionen, die, wenn sie nur in geringem Maße stattfinden, auch gar nichts Negatives bewirken, sondern sogar eine positive Wirkung mit sich bringen und zumindest definitiv die Nährstoffdichte, die man dadurch erhält, die sehr niedrigen Risiken durch einen moderaten Verzehr definitiv überwiegen. Das aber auf der anderen Seite ein sehr regelmäßiger Verzehr in höheren Mengen, vor allem auch erneut im Rahmen einer insgesamt westlichen schlechten Junk- und Fastfood-Ernährung einer der Puzzlestücke sein kann. Sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht, die erklären lassen, warum die typisch westliche Mischkost mit der Art und Weise an Fleisch, die wir heutzutage essen, so negative Effekte auf die menschliche Gesundheit hat.
Okay. Das sind doch gute Abschlussworte. An der Stelle auch der Hinweis, dass wir natürlich den besprochenen Artikel in den Shownotes verlinken werden. Wenn man sich den also zur Gänze durchlesen möchte, dann kann man das natürlich sehr gerne machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hiermit zu dem zweiten Artikel über, wenn das für dich passt.
Bitte gerne.
Und zwar, wie eingangs angekündigt, handelt der von Energy Drinks als Risikofaktor für Darmkrebs. Der Artikel wurde Ende Juni 2024 in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht und trägt den Titel »Studie sieht beliebtes Getränk als Risikofaktor für Darmkrebs bei jungen Menschen«. Weiters wird geschrieben, Es ist alarmierend, dass Darmkrebs, in Klammer kolorektales Karzinom, zunehmend junge Menschen betrifft und die Sterblichkeitsrate bei dieser Altersgruppe trotz verbesserter Diagnose und Behandlungsmethoden steigt. Wissenschaftler haben nun eine mögliche, vermeidbare Ursache für den schnellen Anstieg von Darmkrebsfällen bei jungen Menschen identifiziert. Die steigende Darmkrebsrate bei jungen Menschen könnte laut einer Studie mit ihren Ernährungsgewohnheiten zusammenhängen. Ein Forscherteam der Ohio State University analysierte genetische Proben von jungen und älteren Darmkrebspatienten. Sie stellten fest, dass die jüngeren Patienten aufgrund ihrer zuckerreichen und ballaststoffarmen Ernährung das Bakterium Fusobacterium produzierten. Dieses Bakterium fördert Entzündungen im Darm, beschleunigt die Alterung menschlicher Zellen und erhöht dadurch die Anfälligkeit für Krebs. Die Kombination aus hohem Zuckerkonsum und geringer Ballaststoffaufnahme hat daher negative Auswirkungen auf das Mikrobiom des Darms und kann gesundheitsschädlich sein. Darüber hinaus haben Wissenschaftler festgestellt, dass der Konsum von Energy Drinks zur Zunahme von Darmkrebsfällen bei jüngeren Menschen beitragen kann. Diese Getränke enthalten die Aminosäure Taurin, die das Wachstum bestimmter Darmbakterien fördert, die mit Darmkrebs in Verbindung gebracht werden. Interessant, wie der Artikel von Zucker handelt und auf einmal Taurin ins Spiel kommt. Was hat das damit auf sich? Warum, also wird in der Studie auch auf Taurin im Speziellen eingegangen?
Ja, also wie du sagst, ich war auch sehr verwundert, als ich das gelesen habe. Es klingt so, als würde es eigentlich um was anderes gehen, aber dann möchte man auch noch Taurin reinbringen und daher wird es dann noch erwähnt. Also letztendlich kann man die Studie nicht einsehen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die ist noch nicht publiziert. Es fanden noch keine Peer-Review statt etc. Das ist eine Poster-Presentation auf einer Krebskonferenz, die zu Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Schlagzeilen stattfand. Das heißt, wir wissen relativ wenig noch über das gesamte Studiendesign, über die Methodik. Viele Fragen sind noch offen. Aber ich würde sagen, anhand der bisherigen Berichterstattung können wir schon mal einige Dinge besprechen. Zum einen wird es dir wahrscheinlich aufgefallen sein, es geht da sehr viel darum, dass die Darmkrebsrate in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestiegen ist, beziehungsweise auch die Prognosen nicht sehr positiv aussehen, wie sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln soll. Und natürlich kann man mit der steigenden Darmkrebsrate gewisse andere Verhaltensweisen korrelieren. Zum Beispiel die Ballaststoffzufuhr, die Zuckerzufuhr, die gewisse Fettsäurenzufuhren, den Energy-Drink-Konsum und weiteres und kann natürlich alle möglichen Korrelationen finden. Die Frage ist, was davon hat einen kausalen Charakter, also einen ursächlichen und was nicht. Dass eine geringe Ballaststoffzufuhr ein Risikofaktor für die Entstehung von beispielsweise Darmkrebs ist, das ist ein Faktor, der im weitesten Sinne gut etabliert ist und daher würde ich auch dazu raten, nicht zu ballaststoffarm zu essen, wobei auch hier das Auftreten von gewissen Krebserkrankungen natürlich multifaktorell ist und jetzt dann sagen würde, wer jetzt zu ballaststoffarm ist, wird per se auf prinzipieller Ebene ein hohes Risiko für die Entstehung von Darmkrebs haben, aber man sieht zumindest erneut die Korrelation, die auch eine gewisse Plausibilität in sich trägt, dass es vermutlich klug ist, die Empfehlungen der Fachgesellschaften für Ballaststoffe zu erreichen. Und wir sehen, dass in den USA ungefähr 95% der Amerikaner nicht diese Mengen, die die USDA vorschlägt, für die Ballaststoffzufuhr erreichen. Das sehen wir auch in anderen westlichen Ländern, dass das ein Problem ist. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass der Zuckerverzehr zu hoch ist und dass eine hohe glykämische Last und die daraus meistens damit einhergehenden Stoffwechselerkrankungen auch das Risiko für die Entstehung gewisser Krebserkrankungen erhöhen können. Und daher ist die Kombination von ballaststoffarm und zuckerreich natürlich einmal keine gute Sache. Nun ist es aber so, dass ein großer Teil der Energy Drinks zuckerfrei ist. Also du hast nicht den höheren Anteil an Zucker durch Energy Drinks, sondern durch die gängigen Softdrinks, die sehr viel Zucker haben.
Hättest du an der Stelle einen Tipp für alle Personen, die zuhören, wie man relativ einfach den Ballaststoffgehalt in der Ernährung erhöhen kann, falls man das vorhaben sollte?
Ja, gerne, klar. Also man hat grundsätzlich mehr Pflanzen und zwar eher mehr vollwertige Pflanzen. Jede Art von Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse zum geringeren Teil, aber auch ebenso aber auch Nüsse und Saaten haben Ballaststoffe. Also alles, was vollwertiges pflanzliches Lebensmittel ist, bringt mehr oder weniger Ballaststoffe mit. Aus mehreren Gründen heraus sollte man diese Lebensmittelgruppen regelmäßig essen und auf diese 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu kommen, die die Fachgesellschaften vorschlagen, das ist wirklich kein großes Thema. Also wenn man sich halbwegs anhand anhand der Empfehlungen der Fachgesellschaften für eine ausgewogene Ernährung, in dem Fall jetzt für eine ausgewogene mischköstliche Ernährung orientiert, ist es wirklich kein Problem, die Menge zu bekommen. Und im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung noch viel weniger. Da ist es eher auf der anderen Seite, wenn man sich sehr vollwertig ernährt und eine höhere Kalorienzufuhr hat, wenn man physisch aktiv ist, dann sehe ich eher vielleicht auf der anderen Seite sogar das Thema, dass einige Leute eher im Bereich von 70, 80, 90, 100 Gramm Ballaststoffen und mehr teilweise liegen. Und das für einige Personen auf ihre Verdauung, aber auch auf die Nährstoffabsorption ein Thema sein kann. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich komme aber einfach nicht dazu, die Menge an Ballaststoffen zu essen. Natürlich kann man auch Ballaststoffe im Fall von zum Beispiel Flohsamenschalen sich einfach in Wasser einrühren und dann trinken. Aber die Empfehlung wäre schon, die Ballaststoffe durch vollwertige Lebensmittel zu kriegen, weil dann natürlich die Ballaststoffe mit anderen gesundheitsförderlichen Stoffen gemeinsam im vollwertigen Lebensmittel kommen. Und natürlich auf der anderen Seite, wie, also Ballaststoffzufuhr erhöhen, kein großes Thema, einfach mehr vollwertige Pflanzen essen. Auf der anderen Seite Zuckerzufuhr reduzieren, auch kein großes Kunststück. Zum einen sich einfach daran gewöhnen, ein bisschen weniger Süßes zu essen. Das geht aber auch nur zum gewissen Grad für die meisten Menschen, weil wir sind evolutiv einfach auch daran gewöhnt, beziehungsweise wir mögen evolutiv geprägt den Geschmack von Süßem sehr gerne, weil süßer Geschmack suggeriert unserem Körper, dass es zum einen einmal eine Quelle für schnell verfügbare Kohlenhydrate ist. Das ist gut und wichtig für uns, weil unser Gehirn ist glukosehungrig. Wir haben einfach einen Bedarf auch nach Kohlenhydraten. Wir können auch Glukose selbst bilden, aber wir sollten auch Glukose über die Nahrung bekommen. Und wenn jetzt Glukose sagt, meine ich damit auch stärkehaltiges Getreide, das zu Glukose abgebaut wird und andere Kohlenhydratquellen. Und zum anderen ist es so, dass mittlerweile eben einfach in den industriell verarbeiteten Lebensmitteln so viel Zucker drin steckt, vor allem auch über die Softdrinks, dass es auch extrem leicht ist, ohne jetzt so große, vermeintlich große Mengen an Zucker zuzuführen, trotzdem recht viel Zucker zuzuführen, eben über sehr starke zuckerte Süßspeisen und vor allem über Getränke, über gesüßte Getränke. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, rät dazu und auch andere Fachgesellschaften stimmen dem überein, dass man definitiv nicht mehr als 10% der Gesamtkalorienzufuhr über zugesetzten Zucker zuführen sollte. Das heißt, das sind jetzt nicht die Beeren oder die Äpfel oder die Bananen mit drin, wo also Zucker in einem vollwertigen Lebensmittel steckt, sondern Haushaltszucker oder andere Arten von alternativen Zuckern in Form von zugesetzten Zuckern. WHO sagt, grundsätzlich wäre es noch besser, wenn wir uns unter 5% bewegen würden. Auch das ist relativ leicht schaffbar, vor allem wenn man eben Softdrinks aus der Ernährung exkludiert. Oder eben, und das wäre die Möglichkeit Nummer zwei, denn wenn man sagt, ich möchte aber, weil ich einfach wenig Wasser trinken möchte, was eine schlechte Angewohnheit ist, aber für diejenigen Leute, die einfach nicht gern Wasser trinken und sich auch nicht daran gewöhnen wollen, mehr Wasser zu trinken, sondern einfach da Geschmack haben wollen, für die wäre es natürlich eine kluge Idee, zuckergesüßte Softdrinks durch Süßstoffe zu ersetzen, also Softdrinks oder eben Energydrinks mit Süßstoffen. Also so hoch kann der Energydrink-Verzehr eh nicht sein, weil das Koffein dir sonst irgendwann einmal zu schaffen macht. Aber Leute kriegen über Softdrinks natürlich sehr viel Zucker. Aber auch bei den Energydrinks gibt's mittlerweile ja von den meisten Marken zuckerfreie Alternativen, die mit Süßstoffen gesüßt sind. Thema Süßstoffe auch nochmal etwas, was wir separat besprechen, aber was man schon klar und deutlich sagen kann. Wenn man zuckergesüßte Getränke durch mit Süßstoff gesüßte Getränke ersetzt, vor allem im Kontext der westlichen Mischkost, vor allem bei Personen, die schon leichtes Übergewicht haben, ist die Datenlage wirklich sehr klar und deutlich, dass es einen gesundheitlichen Vorteil bringt, die Süßstoffe anstatt den Zucker zu konsumieren. Daher könnte man quasi diesen beiden Problemen relativ leicht Herr werden. Man isst ein bisschen vollwertiger, um ein bisschen mehr Ballaststoffe zu essen und man gewöhnt sich einfach ein bisschen weniger süßen Konsum an, beziehungsweise ersetzt manche der süßen Quellen, auf die man nicht verzichten möchte, durch Süßstoffe. Und es spricht ja grundsätzlich auch nichts dagegen, moderate Mengen an zugesetztem Zucker zu haben. Nicoya, Costa Rica, eine der Blue Zones, haben gar nicht einmal so einen geringen Anteil an zugesetztem Zucker und denen geht es damit anscheinend auch gut. Also es geht gar nicht darum, dass man den zugesetzten Zucker auf null reduzieren muss. Absolut gar nicht. Das heißt, ja, das ist ein Thema. Wir sehen, zu wenig Ballaststoffe, zu viel Zucker und weiteres sind ein gesundheitliches Problem. Warum man jetzt aber genau Energy Drinks da ins Spiel bringt, scheint mir irgendwie ein bisschen aus der Luft gegriffen. Natürlich kriegt man es wahrscheinlich hin, wenn man sich die Verlaufskurve anguckt, wie sich der Energy Drink Konsum in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Wahrscheinlich auch eine Korrelation zu den ansteigenden Darmkrebsraten zu finden. Aber da spielen halt so viele andere Störfaktoren auch mit rein, dass es aus meiner Sicht zu einfach und zu simplifiziert wäre und zu reduktionistisch gedacht wäre, zu sagen, die Energy Drinks sind's. Und wenn man die reduziert, reduzieren wir auch das Problem mit der steigenden Darmkrebsrate. Ich wäre sehr, sehr selbstbewusst zu sagen, angenommen, man könnte in einem theoretischen Rechenmodell die Energy Drinks rausnehmen, dass sich an der Darmkrebsrate nicht merklich was verändern würde. Nun bringen die Wissenschaftler noch einen Punkt mit rein, das Taurin, und sagen, naja, es könnte aber daran liegen. Und auch da bin ich sehr skeptisch, wahrscheinlich sogar noch skeptischer, weil die anderen Aussagen mit Zucker und Ballaststoffen haben ja durchaus Hand und Fuß, auch wenn sie nicht nur auf Energy Drinks zutreffen. Auch hier muss man sagen, es gibt noch keine publizierten Daten aus diesem Forschungsprojekt zum Thema Taurin und der Krebsentstehung. Aber wenn wir uns angucken, was bisher zum Thema Taurin publiziert wurde, dann sehen wir da oft eigentlich das Gegenteil. Also das sind jetzt natürlich auch noch in vivo und in vitro Studien, also Tiermodelle und in vitro Zellkulturstudien, aber die zeigen mehreres. Angefangen mit 2014 einer Zellstudie von Zhang et al., Wang et al. In 2020, 2022 Ma et al., mehrere in vivo und in vitro Studien, die gezeigt haben, dass Taurin eine Apoptose, also ein Zellsterben von zum Beispiel Darmkrebszellen verursacht und somit eine Anti-Cancer-Wirkung hat und wenn eher sogar eine Substanz wäre, die man adjuvant in einer Krebstherapie sogar einsetzen würde, wenn es in diesem Kontext um Darmkrebs geht. Und zum anderen sehen wir natürlich auch, wenn wir jetzt ganz, ganz pragmatische Kosten nutzen bzw. Nutzen-Risiko-Analyse machen, selbst wenn wir in dem unwahrscheinlichen Fall, den ich wirklich für sehr unwahrscheinlich halte, dass Taurin tatsächlich ursächlich die Krebsentstehung fördert, dann müssen wir sagen, okay, wie hoch ist die Prävalenz von Krebserkrankungen und wie stark kann das durch eine höhere Taurinzufuhr erhöht werden? Und dann blicken wir auf der anderen Seite uns die Daten, zum Beispiel Yamori et al. 2009 können wir gerne verlinken und auch weitere, die aufzeigen, dass einer der wichtigsten Faktoren für die kardiovaskuläre Langlebigkeit eine gute Taurinzufuhr ist und dass beispielsweise in Japan eine der Populationen mit unter der längsten Lebenserwartung, der längsten durchschnittlichen maximalen Lebenserwartung. Wir hier auch eine Länder haben mitunter mit dem höchsten Taurinverzehr weltweit über gewisse Algen, über gewisse Fische, über gewisse Tierprodukte, die sie essen. Das heißt, ein hoher Taurinverzehr ist für die weltweit häufigste Todesursache kardiovaskuläre Erkrankungen, die ungefähr in etwa jeden zweiten Todesfall in westlichen Ländern bedingen. Hier ein immens wichtiger protektiver Faktor. Und wenn man eben in Populationsstudien guckt, wie die Taurinzufuhr in der Population ist, sehen wir, dass höhere Taurinzufuhren bzw. höhere Taurinausscheidungen, die wiederum stellvertretend für die Taurinzufuhr sind, mit einer niedrigeren Auftrittsrate von kardiovaskulären Erkrankungen hergehen. Das heißt, aus meiner Sicht, selbst wenn der sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass Taurin hier eine krebsfördernde Wirkung hätte, von der ich nicht ausgehe, selbst dann wäre es immer noch ein nett positiver Effekt, mehr Taurin zu sich zu führen. Und das sehen wir nicht nur bei taurinhaltigen Lebensmitteln, zum Teil sehen wir das auch bei Taurinsupplementierungen, haben wir in der Taurinfolge ja auch im Detail besprochen. Und daher lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte diese ganze Thematik, wie die Darmflora, Bakterium XY verstoffwechselt den einen Nährstoff zu anderen Substanzen und diese andere Substanz ist in gewissen Studien mit einem erhöhten Auftreten von gewissen Erkrankungen assoziiert, für wahnsinnig reduktionistisch. Wir haben das ja auch schon im Podcast zu den Schlagzeilen zu Carnitin und Cholin in der TMEO-Thematik gesehen, wo wir eine ähnliche Thematik haben, dass zumindest die Darmflora gewisser Personen, je nachdem wie ihre Kostzusammenstellung ist, aus Carnitin und Cholin Trimethylaminoxid macht und wir hier in gewissen Tiermodellen sehen, dass eine sehr hohe Zufuhr an TMEO hier diesen Tieren schaden kann. Wir sehen aber im Mensch eher, dass es eher eine reverse Kausalität ist, dass einfach Personen mit einer Nierenfunktion, die halt höhere Werte an TMEO aufweisen, weil sie es halt schlechter ausscheiden, einfach eine höhere Auftrittsrate gewisser chronischer Erkrankungen haben. Und das heißt, die Frage ist, wie verbreitet ist dieses Bakterium bei gesund lebenden Menschen mit gesunder Ernährung überhaupt? Ist es tatsächlich so, dass wir hier kausale Effekte sehen oder kann es sein, dass wir erneut hier eher sehen, dass Personen, die gewisse Primärerkrankungen haben, entweder eine Darmflora-Zusammensetzung haben, die mehr in diese Richtung geht oder die gewisse Metabolite, die dieses Bakterium produziert, vielleicht nicht verstoffwechseln können. Also ich wäre da wahnsinnig skeptisch und es ist ja, wie gesagt, noch nicht einmal etwas publiziert worden zu dem Thema. Daher sehe ich, vor allem bei, wenn man jetzt in moderaten Mengen im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung Energy Drinks trinkt und man sagt, hey, ich bin müde, ich würde jetzt noch gern fitter sein, ich mache das regelmäßig, wenn ich langweilige Arbeiten vor mir habe, mir am früheren Vormittag, damit ich dann am Abend auch gut schlafen kann, einen Energy Drink meiner Wahl zu gönnen und sehe da anhand von diesen Daten absolut kein Problem.
Okay. Wie denkst du, kommen da die Autoren überhaupt zu dieser Publikation, die ja eben, also zu dieser Studie, die noch nicht publiziert wurde? Du meintest eingangs ja, das war ein Poster auf einer Konferenz, oder?
Genau, mit Autoren meinst du die Autoren der Frankfurter Rundschau,
genau, die veröffentlicht wurde? Genau, von dem Artikel, genau.
Ja, also zum einen sieht man, es wurde in den amerikanischen Medien rauf und runter publiziert. Das heißt, entweder gibt es ein gemeinsames Presseportal, wo diese Vorabergebnisse publiziert wurden und da können halt international die Journalisten zugreifen oder Journalisten haben die englischen Schlagzeilen gelesen, haben sich gedacht, hey, das klingt in einer tollen Schlagzeile, haben das kopiert. Ich weiß, es sind wieder der übliche Weg ist, aber es ist nicht unüblich, dass solche noch unveröffentlichten Daten, vor allem wenn sie eben irgendwas Schockierendes, vermeintlich Kontroverses zeigen, schon vor der Publikation irgendwie an die Medien weitergereicht werden und dann natürlich auch einen gewissen Buzz kreieren. Das wiederum erhöht die Chance, dass es dann auch hochrangig publiziert werden kann und so weiter. Also das ist gar nicht unüblich.
Wunderbar, dann würde ich sagen, wir gehen zum dritten Thema und somit zum dritten Artikel über. Und zwar, wie eingangs erwähnt, handelt der von der Zwillingsstudie, wo mischköstlich essende Personen mit vegan essenden Personen verglichen wurden. Und der Artikel, den wir uns hier angucken, stammt aus dem Standard und trägt den Titel Zwillingsstudie belegt klaren gesundheitlichen Vorteil veganer Ernährung. Weiters wird geschrieben: Nach nur 4 Wochen verbesserte eine rein pflanzliche Ernährung im Vergleich zu einer gesunden Mischkost wichtige kardiovaskuläre Werte merklich. Nein, es geht hier nicht darum, wie viel weniger CO2 eine rein pflanzliche Ernährung verursacht. Diese Fakten sind längst bekannt. Die neue Studie von Medizinern der kalifornischen Stanford University dreht sich quasi ganz egoistisch um die eigene Gesundheit und die Frage, wie sich eine rein pflanzliche Ernährung auf Herz und Kreislauf auswirkt. Um das Wichtigste gleich vorwegzunehmen: Die Folgen sind äußerst positiv und stellen sich bereits nach kürzester Zeit ein. Zwar gibt es in der wissenschaftlichen Literatur jede Menge Hinweise darauf, dass eine rein pflanzliche Ernährung eine gute Vorbeugung gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein dürfte. Allein der Nachweis, dass es sich um einen kausalen Zusammenhang und nicht nur um eine bloße Korrelation handelt, ist nicht so ganz einfach zu erbringen. Denn wie lässt sich eindeutig belegen, dass der Cholesterinspiegel von XY niedriger ist als der von YZ, weil XY Veganerin ist und nicht wegen anderer Faktoren wie Geschlecht, Alter, Bildung oder anderer demografischer Faktoren? Ein Team der Stanford University um Christopher Gardner verfügte über eine einzigartige Ressource, um solche Fragen zu klären: das Stanford Twin Registry. Dabei handelt es sich um eine Datenbank mit 2-eiigen und 1-eiigen Zwillingen, die sich bereit erklärt haben, an wissenschaftlichen Untersuchungen mitzuwirken. Die Studie, deren Ergebnisse vor wenigen Tagen im Fachblatt Journal of the American Medical Association Open Network herauskam, wurde von Mai bis Juli 2022 durchgeführt. 22 Paare eineiiger und gesunder Zwillinge nahmen daran teil. Je ein Zwilling aus jedem Paar ernährte sich für die Untersuchungszeit von je 2 Monaten vegan, der andere omnivor. Beide Ernährungsweisen waren gesund, reich an Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst- und Vollkornprodukten und frei von Zucker und raffinierter Stärke. Die vegane Ernährung war rein pflanzlich und enthielt weder Fleisch noch tierische Produkte wie Eier oder Milch. Die omnivore Ernährung bestand zudem aus Huhn, Fisch, Eiern, Käse, Milchprodukten und anderen tierischen Lebensmitteln. In den ersten 4 Wochen lieferte ein Mahlzeitendienst 21 Mahlzeiten pro Woche, 7 Frühstücke, Mittag- und Abendessen. In den restlichen 4 Wochen bereiteten die Teilnehmer ihre Mahlzeiten selbst zu. 43 Teilnehmer schlossen die Studie ab, was laut Gardner zeigt, dass es möglich ist, innerhalb von 4 Wochen zu lernen, wie man eine gesunde Ernährung zubereitet. Zu 3 Zeitpunkten, am Beginn der Studie, nach 4 Wochen und nach 8 Wochen, wogen die Forscher die Teilnehmenden und nahmen ihnen Blut ab. Der durchschnittliche LDL-Cholesterin-Grundwert lag bei den veganen Zwillingen bei 110 und bei den Omnivoren bei 118 Milligramm pro Deziliter. Am Ende der Studie sank er bei den Veganern auf 95 und bei den Omnivoren auf 116. Der optimale gesunde LDL-C-Wert liegt unter 100. Bei den veganen Teilnehmern sank auch der nüchterne Insulinspiegel um etwa 20%. Ein höherer Insulinspiegel ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Diabetes. Außerdem nahmen die Veganer im Durchschnitt 4,2 Kilo mehr ab als die Allesesser. Alle 3 genannten Faktoren, Low-Density Lipoprotein Cholesterin, also das LDL-C, Insulin und Körpergewicht, werden mit einer verbesserten kardiovaskulären Gesundheit in Verbindung gebracht. Da die Teilnehmenden bereits niedrige LDL-C-Werte aufwiesen, gab es weniger Raum für Verbesserungen, sagt Gardner, der vermutet, dass Personen mit höheren Ausgangswerten größere Veränderungen aufweisen würden. Nico, was sagst du zu diesem Artikel bzw. zu der Studie dahinter?
Also zum Artikel vielleicht noch eine Anmerkung. Es wurde ja, bevor überhaupt über die Studie gesprochen wurde, noch gesagt, dass es ja eh quasi sehr gut belegt wäre, dass eine rein pflanzliche Ernährung so herzgesund wäre und gut für das kardiovaskuläre System. Wir hatten ja in der Episode 14, glaube ich, war das, in der zweiten Staffel, über den Status quo der veganen Ernährung gesprochen und auch die Adventist Health Study, die Epic Oxford Study und weitere besprochen, auf Basis derer solche Aussagen getroffen werden, weil das sind die großen Kohortenstudien zum Thema. Und du erinnerst dich vielleicht, da haben die Veganer zwar oft besser abgeschnitten als die Mischköstler, aber die Pesketarier, die Flexitarier oft noch einmal deutlich besser. Das heißt, das ist oft auch eine Frage, mit der man es vergleicht. Daher wäre ich da vorsichtig, von rein pflanzlicher Ernährung zu sprechen. Ich würde sagen, pflanzenbetonte Ernährungsweisen sind im Vergleich zu der Mischkost besser fürs Herz. Das kann man durchaus sagen. Aber auch hier ist es primär eine Schwerpunktsetzung auf die Lebensmittelauswahl und nicht das Label. Pflanzlich versus mischköstlich. Man könnte sich auch klassisch mischköstlich sehr herzgesund ernähren. Auf die ökologischen Aspekte gehe ich jetzt nicht ein, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, aber auch hier natürlich wird es sehr vereinfacht. Zu der Studie selbst. Ich habe, wenn es jemand auch in Videoform nachhören möchte, auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Daher gerne dann dort auch sich die Quellen meiner Aussagen nochmal angucken. Grundsätzlich ist das aus meiner Sicht eine wahnsinnig unspektakuläre Studie. Die wurde zwar wahnsinnig medial aufgebauscht. Es gibt ja auch eine Netflix-Dokumentation, Du bist, was du isst, glaube ich, heißt die, in der diese Studie besprochen wird und ein riesen Tamtam darum gemacht wird. Es gab viel mediale Berichterstattung für eine Studie, die eigentlich eine sehr unspektakuläre Intervention mit sehr unspektakulären Endpunkten gemacht hat, weil was sehen wir im Endeffekt? Wir haben einen kurzen Untersuchungszeitraum, das heißt, wir haben sehr wenig Infos darüber, wie diese Art der Ernährung, die hier verwendet wurde, langfristig durchgehalten werden kann, das heißt, wie alltagsverträglich die ist, wie sozialverträglich sie ist, wie auch die dauerhafte Annahme aus kulinarischen Aspekten von den Leuten ist, dass hier sind sehr viele Fragen zu der langfristigen Umsetzbarkeit dieser Ernährung noch offen. Und zum anderen wurden lediglich ein paar indirekte Parameter wie LDL-Cholesterin und der Insulinspiegel gemessen, die sich, und das ist der springende Kritikpunkt, primär auch von der Kostzusammenstellung und der Gewichtsreduktion erklären lassen und weniger von der Tatsache, dass es die eine Ernährung vegan war und die andere mischköstlich. Das heißt, gerade wenn wir jetzt über Insulinsensitivität sprechen, über Insulinwerte, über nüchtern Blutzuckerwerte, über die Glukosekurve etc., dann ist jede Art der Gewichtsreduktion verbunden mit einer Verbesserung dieser Parameter. Und nachdem die vegane Gruppe im Schnitt 200 Kilo Kalorien pro Tag weniger zu sich genommen hat, einfach weil sie eine ballaststoffreichere, im Schnitt energieärmere Ernährung zu sich genommen hat, verlor sie natürlich auch mehr Gewicht. Und dann kann man sagen, ja, siehst du, die vegane Ernährung führt also zu einem besseren Gewichtsverlust. Den Case kann man auf jeden Fall machen, aber dann müsste die Schlagzeile eben ganz anders heißen. Sondern wäre die Schlagzeile, eine vegane Ernährung führt zu einer schnelleren Gewichtsreduktion, und eine schnellere Gewichtsreduktion ist, egal woher die stand, mit einer Verbesserung der kardiovaskulären und der Stoffwechselparameter assoziiert. Aber das klingt natürlich dann ein bisschen weniger sexy. Und zweitens, die vermeintlich herzgesunde Wirkung dieser Intervention, die ja auch im Standardartikel mit herzerfrischend betitelt wird, wird hier auf Basis des LDL-Cholesterins gesagt. Das heißt, man nimmt das LDL-Cholesterin und die Veränderung dessen als Ausgangswert dafür, solche Aussagen zu tätigen. Und das ist schon auch ein bisschen übertrieben, weil LDL-Cholesterin ja ist ein Parameter, der in Bevölkerungsstudien in manchen anderen auch nicht, mit dem kardiovaskulären Risiko assoziiert ist, aber vor allem auf individueller Ebene kein so guter Parameter für die Prognose der kardiovaskulären Gesundheit ist, zumindest nicht für sich alleine genommen. Deutlich sinnvoller als das reine LDL-Cholesterin ist das Verhältnis von Gesamtcholesterin zu HDL. Und natürlich fließt auch das LDL-Cholesterin in die Bewertung mit rein, weil der Gesamtcholesterinwert setzt sich zusammen aus LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und den Triglyceridwerten. Bei den Triglyceridwerten gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied durch die Intervention, was schade ist, weil das wäre interessant gewesen, wenn das gekommen wäre. Dadurch, dass aber die mischköstliche Ernährung eben auch insgesamt gesund zusammengestellt war, auch nicht überraschend, dass es hier keine akuten Effekte innerhalb dieser 8 Wochen gab. Und wenn wir uns die Cholesterin-Ratio angucken, also HDL im Verhältnis zum Gesamtcholesterin, dann hat sich die Cholesterin-Ratio, die ein deutlich besserer Parameter für die Bewertung der kardiovaskulären Gesundheit ist, gar nicht merklich verändert. Nun kann man sagen, auch die HDL-Gesamtcholesterin-Ratio ist nicht der allerbeste Parameter. Fair enough, es gibt auch noch bessere. Statt dem LDL-C könnte man auch LDL-P messen. Das heißt LDL-P, das hier die Particle Number bezeichnet, also sprich, wie viele LDL-Partikel vorhanden sind. Das wiederum, das LDL-P korreliert stärker mit dem kardiovaskulären Risiko. Wohingegen LDL-C, das LDL-Cholesterin, eben die Menge an Cholesterin in diesen Partikeln beschreibt. Das sind einfach zwei unterschiedliche Cholesterinwerte. Und ein noch besserer Parameter wäre das Apolipoprotein B, ApoB, das aber hier eben auch nicht gemessen wurde. Das wurden einfach wichtige kardiovaskuläre Parameter hier nicht gemessen. Und von daher ist es etwas verfrüht, hier zu sagen, dass das eine herzgesunde Intervention gewesen wäre, weil die Unterschiede dann eben gar nicht so spektakulär gewesen wären, wenn man sich die anderen Parameter mit angeguckt hätte. Und der zweite wichtige Faktor ist, dass mit Ausnahme von Vitamin B12 und ich glaube Eisen war der zweite Parameter, keine anderen Nährstoffparameter gemessen wurden. Und diese zwei Parameter, B12 und Eisen, natürlich ohne Supplementierung in der veganen Gruppe gesunken sind. Das zeigt das grundsätzliche Problem, dass eine nicht sehr gut supplementierte vegane Ernährung in sehr vielen Nährstoffaspekten einfach sehr schlecht abschneidet. Nun wurden all die anderen Nährstoffe nicht gemessen, deswegen hat man all die anderen negativen Effekte dann nicht gesehen. Aber hätte man die gemessen, dann wäre die Gesamtwertung auch hier deutlich weniger pro vegane Ernährung ausgefallen. Nun ist auch die Frage, warum wurde der Rest nicht gemessen? Es gibt mehrere Erklärungsmodelle. Christopher Gardner gibt ja auch die Interessenkonflikte aufgrund seiner Affiliation mit Beyond Meat an. Es wurde eine Doku aus der Studie gemacht. Das heißt, das Studiendesign ist jetzt auch keine Verschwörung zu denken, dass das Studiendesign ein bisschen so angelegt wurde, dass das halt für eine Doku gut funktioniert, und hätte man ein zu vollständiges Bild des Sachverhaltes gezeigt, dann wäre natürlich gar keine so eine tolle News und keine tolle Doku daraus geworden, weil dann hätten man eben nicht so wirklich große Unterschiede in der Gesamtheit feststellen können. Daher erschließt sich mir zumindest, warum das Studiendesign und die gemessenen Parameter so gewählt wurden, wie sie eben gewählt wurden. Aber insgesamt ist es eben einfach eine sehr unspektakuläre Studie, die nichts Neues zum Body of Evidence hinzufügt, was wir nicht eh schon davor gewusst haben, also dass sich der LDL-Cholesterin durch eine vegane Ernährung aufgrund des höheren Ballaststoffgehalts der Nahrung, der anderen Fettsäurezusammensetzung verändert. Das ist jetzt nichts Neues, und alles andere, was wichtig gewesen wäre, wurde eben hier nicht gemessen. Daher, lange Rede, kurzer Sinn, ist aus meiner Sicht einfach eine Publikation, die es gibt, aber die man auch nicht weiter groß besprechen muss, und es wundert mich sehr, dass die so viel Presse-Covering bekommen hat.
Apropos Presse-Covering, es gab ja auch noch vor kurzem einen neuen Artikel zur selben Studie, soweit ich das verstanden habe, und zwar von Ende Juli 2024. Du meintest zwar, es ist nicht sehr spektakulär, aber ich würde das trotzdem noch kurz vorlesen, und vielleicht kannst du dann abschließend darauf auch noch kurz eingehen, bevor wir dann den Podcast für heute beenden. Passt das für dich?
Ja, bitte.
Und zwar lautet der Artikel von Focus Online, der eben jetzt Ende Juli 2024 erschienen ist, hält vegane Ernährung das Altern auf? Das steckt hinter neuer Studie. Eine Zwillingsstudie legt nahe, dass eine vegane Ernährung Alterungsprozessen entgegenwirkt. Bereits nach 8 Wochen veganer Kost wiesen die Testpersonen Indikatoren für ein geringeres biologisches Alter auf als ihre Geschwister, die tierische Lebensmittel aßen. Wie aussagekräftig ist das? Wenn wir altern, verändern sich verschiedene Merkmale in unseren Zellen. Unter anderem werden an unserer DNA zunehmend kleine Methylgruppen angehängt, wie Studien zeigen. Diese epigenetischen Veränderungen haben keine direkten Auswirkungen auf unser Genom, beeinflussen aber, welche Gene abgelesen werden. Dadurch können sich mit dem Alter zum Beispiel unser Stoffwechsel verändern und Regenerationsprozesse verlangsamen. Ein Team von der Firma True Diagnostic in Kentucky hat nun untersucht, welchen Einfluss der Konsum von tierischen Lebensmitteln auf molekulare Alterungsprozesse hat. An der Studie nahmen 21 erwachsene, leicht übergewichtige Zwillingspaare teil. Jeweils einer der beiden eineigen Zwillinge erhielt über einen Zeitraum von 8 Wochen eine vegane Ernährung. Der andere Zwilling ernährte sich von einer Mischkost, die auch tierische Produkte wie Eier, Milchprodukte und Fleisch umfasste. Das Team untersuchte vor, während und nach dem Experiment jeweils Blutproben der Probanden. Darin analysierten sie die Methylierungsrate der DNA und verschiedene biologische Marker für die Gesundheit und das Alter unserer Organe als Anhaltspunkt für das biologische Alter der Testpersonen. Der Vergleich ergab, dass die Personen mit der veganen Kost nach den 8 Wochen nachweisbare Veränderungen in der Methylierungsrate ihres Erbguts aufwiesen. Dabei waren zahlreiche für eine Alterung typische Anhänge reduziert, als verjüngend geltende hingegen vermehrt. Bei den Testpersonen mit der fleischhaltigen Ernährung veränderten sich die untersuchten epigenetischen Marker hingegen nicht. Weitere Indikatoren legen zudem nahe, dass sich nur bei dem Zwilling mit der veganen Ernährung die Telomere, die Endkappen der Chromosomen, jeweils verlängert hatten. Diese werden trotz Reparaturmechanismen mit dem Alter natürlicherweise stetig kürzer. Die Länge der Telomere bestimmen daher in gewisser Weise, wie alt wir werden. Herz und Leber der Kurzzeitveganer sowie deren Hormon-, Immun- und Stoffwechselsystem wiesen nach dem Versuch ebenfalls unter Anführungszeichen jüngere Merkmale auf als die ihrer Geschwister, wie das Team berichtet. Sind das tatsächlich dieselben Studien? Weil du meintest ja vorhin, dass ganz andere Faktoren untersucht wurden und darüber hinaus nicht mehr.
Ja, ist gut, dass du es aufgreifst. Ich glaube, es ist vielleicht für einige verwirrend zur Erklärung. Wenn man jetzt eine Studie hat, sei es jetzt wie in diesem Fall die Twin Study oder die Adventist Health Study oder die Epic Oxford Study, wie auch immer, dann werden dort ja Interventionen durchgeführt und es werden Blutproben entnommen. Und für die erste Publikation, die wir vorhin besprochen haben, wurden anhand dieser Blutproben eben die Parameter LDL-Cholesterin, die Glucose- und Insulinwerte und weiteres bestimmt. Und diese Blutproben können natürlich dann auch für weitere Analysen noch verwendet werden, wie in diesem Fall von der Firma, die du auch vorgelesen hast, die dann diese Blutproben eben für deren weitere Publikation ausgewertet haben und eben diese Faktoren für die Alterungsprozesse bewertet haben. Aber grundsätzlich die Intervention, die ist einmal gemacht worden, durchgeführt worden, aber natürlich kann man auf Basis der Blutproben, die dann genommen werden, unterschiedlichste Dinge untersuchen.
Okay, verstehe, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Sprich, von denselben Personen, die untersucht wurden, wurden noch mehr Daten erhoben und das wurde in einer separaten Publikation veröffentlicht und das wurde jetzt von diesem Artikel aufgegriffen.
Genau, es kann auch sein, in der neuen Publikation war ja auch die Rede von leicht übergewichtigen Personen. Das habe ich beim anderen jetzt nicht mehr im Kopf. Es mag auch sein, dass die quasi nur ein Subset genommen haben, dass man eben bei den Zwillingen zum Beispiel einige hatten, die leichtes Übergewicht hatten, einige, die Normalgewicht hatten. Eventuell muss man sich im Studiendesign angucken. Und in dieser Publikation wurde nur das Subset der leicht Übergewichtigen und deren Blutwerte analysiert. Oder man nimmt eben nur das Subset der Normalgewichtigen oder nur das Subset der stark Übergewichtigen. Also man kann sich dann immer auch Untergruppen, je nachdem wie groß die Studie natürlich ist, auch Untergruppen raussuchen und deren Blutwerte in diesem Kontext jetzt analysieren.
Okay. Und wie würdest du jetzt den Artikel hier einstufen, ähnlich reißerisch wie davor zu relativ unaussagekräftigen Daten?
Genau, also hier kommt natürlich auch nochmal dazu, dass diese ganzen Alterungsparameter, die hier gemessen wurden, man sich die im Detail angucken muss. Ich bin da keine Fachkraft, die zu beurteilen vermag, wie valide einmal per se diese Messmethoden sind, aber selbst wenn man es einmal für den Moment annehmen würde, dass die valide sind, und das mag sein, dass sie es sind, das kann ich wie gesagt nicht beurteilen, dann haben wir trotzdem dasselbe Problem wie bei der ersten Publikation, nämlich, und die Wissenschaftler schreiben das auch in der Schlussfolgerung dieser 2024er Publikation zur Alterung, sie schreiben, es wurden die Vorteile einer kalorienrestriktierten veganen Ernährung im Vergleich zu einer omnivoren Ernährung untersucht. Sprich, wir haben eine kalorienrestriktierte vegane Ernährung und eine nicht kalorienrestriktierte der omnivore Ernährung. Und das heißt, du nimmst dir extra Zwillingspaare, damit du sagst, wir wollen Störfaktoren minimieren und dann standardisierst du aber nicht auf die Kalorienzufuhr und bringst damit einen Unterschied mit rein, der noch viel größer ist und machst das natürlich entsprechend oder hast diese Problematik dann bei allen Folgeanalysen, weil ja dadurch, dass das Studiendesign so gewählt wurde, hast du jetzt natürlich bei jeder Folgepublikation, die daraus entsteht, immer die Problematik, dass die vegan lebende Probandengruppe eben im Durchschnitt 200 Kilokalorien pro Tag weniger gegessen. Und das schreiben auch in der Conclusion die Wissenschaftler. In früheren Studien zu diesen Parametern des Alterns wurde gezeigt, dass alleine eine Kalorienrestriktion schon positive Effekte auf diese Parameter hatte. Das heißt, ganze schöne Zwillingsstudiendesign hin und her lässt es uns jetzt aber nicht wirklich sagen, ob es jetzt wirklich irgendetwas an der veganen Ernährung per se war oder einfach an der Kalorienrestriktion. Dafür hätte man eben auch eine kalorienrestriktierte omnivore Ernährungsweise nehmen müssen. Und natürlich, selbst wenn man sagt, nee, es ist vielleicht wirklich etwas im Rahmen der veganen Ernährung, weil auch das wäre ja plausibel, vielleicht sind es gewisse Stoffe in den vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln, die Veganer mehr gegessen haben als die Omnivoren, hätten natürlich auch die Omnivoren diese Lebensmittel mehr essen können. Natürlich, ab diesem Punkt gibt es Trade-off-Effekte, weil wenn ich halt gewisse Tierprodukte esse, verbrauche ich quasi einen gewissen Prozentsatz meiner Kalorien natürlich für diese. Das heißt, ich kann jetzt in derselben Menge Pflanzen essen, aber ich kann zumindest jene besonders wichtigen pflanzlichen Lebensmittel, die hier vielleicht eine Rolle spielen. Man denkt jetzt vielleicht an gewisse Kreuzblütergemüse, an Zwiebelgewächse, an gewisse Beeren und weiteres. Die hätten natürlich in derselben Menge auch die Mischköstler essen können. Das heißt, wenn du wirklich testen möchtest, ob jetzt die vegane Ernährung per se einen Effekt auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit oder auf die Alterungseffekte hat. Was hätte man haben müssen? Man hätte das schöne Zwillingsdesign-Studienkonzept haben können, hätte dann aber die gleiche Kalorienzufuhr bei natürlich beiden Ernährungsweisen gebraucht und die Schlüsselelemente der Ernährung, das heißt zum Beispiel die Menge an Blaubeeren, an Kreuzblütlergewächs und weiteren, hätten natürlich gleich bleiben müssen. Man hätte nur im Prinzip die Proteinquellen, von mir aus das Hühnchen mit Tofu und das Rindfleisch mit Tempeh oder wie auch immer, tauschen müssen, dann hätte man ein bisschen bessere Aussagen treffen können. Auch dann kann man sagen, naja, der Mischköstler kann aber auch Tempeh essen. Deswegen ist es eben, finde ich, auch ein bisschen unsinnig, da jetzt darauf zu beharren, dass das eine vegane Ernährung ist, weil wenn du jetzt eine 90% vegane Ernährung mit ein bisschen tierischem Protein anreicherst, wird das wahrscheinlich, und natürlich muss es im letzten Detail noch untersucht werden, aber vermutlich keinen großen Effekt haben, also vor allem keinen negativen Effekt. Potenziell wirst du die Nährstoffdichte ein bisschen erhöhen und die Nährstoffzufuhr dadurch verbessern. Aber am Ende des Tages eben scheitern sämtliche Publikationen, die auf Basis dieser Twin-Study gemacht wurden, an der Problematik, dass sie einfach eine kalorienrestriktierte im Vergleich zu einer nicht kalorienrestriktierten Ernährungsweise untersucht wird.
Okay. Natürlich werden wir aber auch den Artikel in den Shownotes verlinken, falls man sich den trotzdem in der Gänze durchlesen möchte. Hast du da sonst noch etwas dazu?
Das war's, mein Lieber. Danke dir. Wir können direkt zur Sache kommen, dass man bitte unseren Podcast abonnieren möchte, wenn man Gefallen gefunden hat.
Ganz genau. Außerdem, wenn man laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel speziell für eine überwiegend oder rein pflanzliche Ernährung benötigt, dann guckt gerne bei Watson Nutrition vorbei. Da findet ihr auch den Link in den Shownotes. Und ansonsten hoffen wir, dass die Folge wieder spannend war, etwas Neues mit dabei war. Und wir wünschen euch bis kommende Woche wie immer alles Gute und beste Gesundheit.